Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Es ist aber auch ein riesengroßer Mist, wenn du 3,5 Tonnen wiegst und umfällst und dich dabei auch noch verkeilst. Dann kommst du einfach nicht mehr alleine hoch. Die arme, arme Lina. Die ist 45 Jahre alt und sie lebt im Zoo von Karlsruhe. Lina ist eine Elefantenkuh und die ist umgefallen und eben nicht mehr alleine hochgekommen. Wir erzählen euch gleich die ganze Geschichte und wir gucken natürlich noch drauf, was Elefanten eigentlich brauchen, wenn sie eben nicht in freier Wildbahn leben. Pascal Fischer, mein Mann in dieser Woche an meiner Seite im Studio. Du hast dir diese Geschichte mit der Lina noch mal ein bisschen angeguckt und eben auch, was brauchen Elefanten? Was würdest du sagen, was ist das Wichtigste, gutes Futter oder doch eher viel Platz?
Nee, eher viel Platz, denn die brauchen einfach auch ihresgleichen. Die brauchen eine Herde. Das sind soziale Tiere und ansonsten wollen die viel spielen, auch beim Futtern.
Pascal Fischer, heute Abend unser kleiner Elefant hier in der Redaktion. Vielleicht trötet er auch ab und zu mal zwischendurch. Ich bin Sonja Meschkat. Schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Es hat alles nichts geholfen. Kein Hebekissen, kein Kran. Der Zoo Karlsruhe hat es versucht, aber er hat die Lina nicht hochbekommen. Lina ist eine Elefantenkuh, 45 Jahre alt. Sie wiegt über 3 Tonnen und die hatte sich verkeilt, die Lina, zwischen Metallgittern in ihrem Gehege. Und die lag da wohl schon länger rum. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn so viel Gewicht auf die Organe drückt, dann ist das natürlich gefährlich für so einen Elefanten. Also hat er zu die Feuerwehr gerufen, die konnte zum Glück helfen. Die Lina steht wieder. Pascal Fischer ist heute Abend ja unser kleiner Elefant. Pascal, du hast ja mal alles angeguckt. Elefanten brauchen Platz, die brauchen Essen, die lieben Gesellschaft, sind soziale Tiere. Vielleicht können wir das mal ein bisschen durchgehen. Und sie brauchen Platz, ne? Das ist ganz wichtig. Wie viel Platz?
Ja, auf jeden Fall mehr als so einen vergitterten Betonraum. Sowas sieht man ja vereinzelt immer noch in den Medien. Säugetiergutachten gibt es, und zwar ein spezielles aus Deutschland. Das sagt 500 Quadratmeter pro erwachsener Kuh, mindestens 2000 Quadratmeter bei mehreren Tieren. Ja, und dieses Gutachten, das gibt es seit 2014 in Deutschland. Das ist nach wirklich langer, langer Beratungszeit empfohlen worden vom Landwirtschaftsministerium.
Und das Gehege hat dann, was hat irgendwelche Features noch oder wie muss das aussehen?
Ja, also schön ist sowas wie eine Schlammkuhle, damit die sich suhlen können, Wasserbecken mal zum Frischmachen, Schattenplätzchen auch gern gesehen oder auch ein Sichtschutz, denn die wollen auch nicht nur beglotzt werden, die Elefanten.
Also mehrere Tiere klingt logisch, das sind ja soziale Tiere, Elefanten. Wie sollte so eine Herde aussehen?
Ja, da hat es viele wichtige Erkenntnisse in den vergangenen Jahrzehnten gegeben. Sehr zentral ist einfach, Herde und Herdenstruktur sollten möglichst ideal sein. Das hat mir Julia Arndt erzählt, die ist die Sprecherin des Vereins Elefantenschutz Europa.
Man liest in der Literatur so, dass die so zwischen 5 und 20 Mitgliedern etwa haben, wobei 20 Mitglieder schon eine recht große Herde sind. Der Kern sind eigentlich tatsächlich solche Familiengruppen, die aus verwandten Weibchen bestehen und deren Nachwuchs. Also die Kleinen wachsen dann im Prinzip auf mit ihrer Mutter und Tanten und Cousinen.
Ja, früher hat man Mütter und Töchter einfach getrennt, zum Teil nach der Geburt. Und das ist wirklich ein Drama für Elefanten, weil es die engste soziale Beziehung für Elefanten ist.
Ja, aber wenn wir jetzt mal wirklich von so einer größeren Herde ausgehen, ich meine, das kann doch so ein Zoo eigentlich gar nicht fassen. Das ist doch zu groß dann, oder?
Ja, also man versucht zwar schon, Mütter und Töchter lebenslang zusammenzulassen, aber klar, ne, also das werden dann immer mehr irgendwann. Und dann macht man aber Folgendes, man teilt die Herde, anstatt einfach nur ein Einzeltier abzusondern. Denn so ein Einzeltier, das lässt sich kaum in andere Herden integrieren.
Was ist mit Männchen?
Ja, auch da gibt es ein Umdenken. In so Kinderbüchern und so, da liest du immer noch, die Männchen, das sind Einzelgänger. Das stimmt aber nicht. Auch die sind gerne in Bullengruppen unterwegs. Zum Beispiel als Teenager im Alter von 9 bis 15 Jahren schon. Die wollen dann Statuskämpfchen lernen und noch mehr.
So ein erwachsener Bulle hat dann auch so kleinere Jungs im Schlepptau, die dann durchaus auch bei Paarungen mit zugegen sind und einfach das sehr wichtig ist, für die auch zu sehen, wie das funktioniert. Und also es ist alles etwas lockerer strukturiert, aber es ist durchaus auch wirklich hochsozial.
Also am besten wäre sogar Bullengruppen und Weibchengruppen so nah beieinander halten. Das sagt Julia Arndt mir, die ihre Masterarbeit übrigens über die Bullengruppe im Zoo Heidelberg geschrieben hat.
Jetzt wird ja immer wieder diskutiert, ne? Ist es überhaupt so gut, wenn Pfleger so eine enge Bindung haben zu den Tieren? Wie sollten die am besten mit denen umgehen? Also kann man dazu was sagen? Was ist besser? Also, oder wer ist der Oberelefant? Wer hat das Sagen?
Ja, der Pfleger sollte es dann lieber doch nicht sein. Früher hat man das so gemacht, ne? Dabei wiegt schon ja so ein pubertierender Elefant eine halbe Tonne. Gegen den hast du dich früher als Mensch nur durchgesetzt, indem du wirklich seinen Willen ab Geburt gebrochen hast. Und zwar mit spitzen Speeren hat man die drangsaliert, die Elefanten. Nein, das versucht man heute anders. Mit Belohnungen soll der Elefant freiwillig Sachen tun, also zum Beispiel in die Innenanlage dann traben, ne, wenn es dunkel wird oder sowas. Der Mensch soll dann dabei nur noch Assistent sein im Elefantenleben, kein Herrscher.
Und wenn er eben ja eher Assistent ist, ist das auch ungefährlicher dann für den Pfleger oder die Pflegerin?
Ja klar, Elefanten, die revoltieren ja auch mal gerne gegen so ein Leittier, wie alle, wie für Menschen auch. Dann wird es gefährlich, und wenn der eben nur so ein Pfleger ist, der mal ein bisschen Futter anreicht, dann ist das alles easy. Das war übrigens auch die Kritik im Zoo Karlsruhe, dieser direkte Kontakt zum Pfleger, das ist damit gemeint. Man kann sich ja auch sowieso fragen, was soll so eine Mixherde aus Mensch und Dickhäuter, die sollen halt ihr Sozialleben unter ihresgleichen haben.
Und ein bisschen was futtern möchten die ja auch, ne?
Ja klar, in der Wildnis sind die den ganzen Tag damit beschäftigt. Also ist das ziemlich langweilig, wenn man denen nur so Heu da vor den Rüssel kippt. Das sagt Julia Arndt. Besser ist,
dass man einfach Äste und teilweise sogar ganze kleinere Bäume reinschmeißt, weil die Elefanten unheimlich lange damit beschäftigt sind, diese klein zu brechen, die Rinde abzupopeln, die Äste abzufummeln. Man kann auch an verschiedenen Stellen im Gehege Futter verstecken. Gerade mit Futter lässt sich da viel machen.
Ja, die brauchen insgesamt Entertainment. Julia Arndt hat zur WM-Zeit, da hat sie ja ihre Arbeit geschrieben, gerne Fußbälle ins Gehege geworfen. Gerne auch mal das Spielzeug abwechseln, Punchingbälle benutzen. Die Elefanten wollen eben intellektuell gefordert sein.
Elefanten, wissen wir natürlich schon längst, sind wahnsinnig intelligente soziale Tiere, die wir auch dementsprechend in Zoos halten sollten. Also mit viel Platz, artgerechte Herden, ohne menschliche Obermacker und vor allem, Pascal, Fun, ne? Also ja. Du wärst vielleicht der richtige Bespaßer für die, würde ich mal denken.
Ach, ich bin sowieso ein kleiner Elefant.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Vor ein paar Stunden, da war der Bundesjogi, schon gespannt, aber nicht verspannt.
Der Puls geht es deswegen nicht hoch, aber natürlich fahre ich mit Spannung dahin und bin gespannt, klar, in welcher Gruppe wir sind, welche Gegner wir haben. Also von daher bin ich froh, wenn die Auslosung dann vorbei ist, wir wieder heimkommen und dann können wir eigentlich ein bisschen anfangen zu arbeiten.
Stimmt, da kann der Jogi Löw jetzt anfangen. Heute Nachmittag sind die Gruppen der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland ausgelost worden mit Shishi und Bling Bling, 1300 Gäste im Kreml in Moskau. Und wir wissen ja schon, Deutschland ist in einer Gruppe mit Mexiko, Schweden und Südkorea. Matthias Frieber aus unserer Sportredaktion ist da. Matthias, der DFB-Präsident Reinhard Grindel hat gesagt, eine sehr interessante Gruppe mit reizvollen Aufgaben für unsere Mannschaft. Könntest du das bitte mal ein bisschen mit Inhalt füllen? Siehst du es genauso? Oder was bedeutet das?
Naja, sagen wir mal so, was soll Reinhard Grindel anderes sagen, außer dieser Nichtsaussage? Da haben wir heute noch ein paar mehr gehört. Ich glaube, Thomas Müller hat gesagt, es könnte leicht werden, es könnte aber auch schwer werden.
Ach.
Das ist so wie, es könnte warm draußen sein oder auch kalt vielleicht werden.
Ja,
genau. Also mit so einen Aussagen kann man ja nichts anfangen. Der Bundestrainer Joachim Löw hat auch sowas Ähnliches losgelassen. Sagen wir es mal so, wenn man sich die drei Gegner anguckt. Mexiko ist der erste Gegner aus dem Topf 2 gezogen. Da, wo die stärksten Gegner drin waren, eindeutig eins der leichteren Lose. Da hätte es zum Beispiel auch Spanien werden können oder England. Das ist, glaube ich, eine ganz dankbare Aufgabe. Man sollte da Favorit sein. Es ist sicherlich der schwerste Gegner der Gruppe. Dann kommt Schweden dazu. Haben wir vielleicht noch im Kopf. Ich sag nur Ciao Italia.
Ja, genau. Genau.
Da diskutiert man, glaube ich, gerade drüber, ob Ibrahimovic nochmal wiederkommt für die WM oder nicht. Er hat sich ja selbst ins Spiel gebracht. Auch da ist die deutsche Mannschaft sicher Favorit. Aber von den Mannschaften, die aus Top 3 gezogen wurden, ist Schweden sicherlich einer der schwereren Gegner. Und dann Südkorea, eine Mannschaft, die deren Superstar in England spielt, der mal in der Bundesliga war, Jungmin Son, aber die absolute Außenseiter in dieser Gruppe sein sollte. Absolut schlagbar für die deutsche Mannschaft. Ich würde mal sagen, es ist eine Gruppe, die sehr, sehr leicht machbar sein sollte für die deutsche Mannschaft. Sie sind der ganz klare Favorit. Es hätte noch leichter kommen können, aber na, ist kein Wunschkonzert.
Hätte auch noch schwerer kommen können. Genau. Okay, dann lass uns mal auf Russland gucken, den Gastgeber. Gegen wen spielen die denn?
Hätte auch noch leichter können, habe ich gesagt. So leicht wie Russland hat es nämlich keiner in diesem Turnier. Das Eröffnungsspiel, Trommelwirbel, kann man sich drauf freuen. Russland gegen Saudi-Arabien. Ich weiß nicht, wie viele Fans das so in Mitteleuropa vor den Fernseher locken wird. Die anderen Spiele in der Gruppe der Gegner in der Gruppe heißen Ägypten und Uruguay. Das sind aus allen drei Töpfen, denen man den Russen etwas zulosen konnte, jeweils das leichteste Los, kann man ganz klar so sagen. Das ist die mit Abstand leichteste Gruppe dieser Weltmeisterschaft. Wenn man sich jetzt mal an die Zahlen guckt und die Weltranglistenpositionen anguckt, dann ist der Schnitt der Weltranglistenpositionen ungefähr doppelt so hoch wie der aller anderen Gruppen. Das zeigt ungefähr dieses Niveau dieser Gruppe. Na klar, die Russen brauchen eine leichte Gruppe. Die Russen wollen weit kommen. Das ist für die FIFA wichtig. Das ist für die Russen wichtig, dass die Stimmung im Land möglichst lange gut bleibt. Von daher, da werden sich jetzt viele freuen über diese Lose.
Wie sehen denn die anderen Gruppen aus? Also gibt es sowas wie eine Todesgruppe? Hört man ja immer wieder von.
Todesgruppe kann man lange nachsuchen, wird man nicht finden. Die vielleicht aufregendste Gruppe oder von den Spielen her interessanteste Gruppe ist die Gruppe D. Da spielt Argentinien als Vize-Weltmeister. Da spielt Kroatien, eine sehr starke europäische Mannschaft, mit Nigeria, eine Mannschaft aus Afrika, die immer wieder mal zu überraschen weiß. Und wir erinnern uns noch anderthalb Jahre zurück ans Who. Die Isländer bei ihrer ersten WM sind in dieser Gruppe auch dabei. Also da sind ein paar reizvolle Duelle dabei. Argentinien gegen Island zum Beispiel, das könnte ganz spannend werden. Und ansonsten gibt's immer mal wieder so einzelne Duelle, die spannend sind. Also zum Beispiel spielt Spanien gegen Portugal.
Ah.
Ja, oder Belgien spielt gegen England. Das ist sicherlich reizvoll und in der Gruppenphase gibt's aber dann auch viele Spiele, wo man nicht unbedingt wahrscheinlich so das große Interesse dann hat, weil wenn Spanien gegen Portugal spielt, spielt gleichzeitig auch Marokko gegen Iran.
Okay, dann kann man sich ungefähr ausrechnen, welches Spiel man zumindest wahrscheinlich hier in Deutschland eher gucken wird, ne?
Genau.
Oder in Europa.
Die finden natürlich hintereinander statt, die Spiele, ne? Also man kann schon beide gucken, aber in der Gruppe sozusagen.
Okay.
Spannend aus deutscher Sicht, vielleicht noch ein Satz dazu, wird es dann sein, wie es weitergeht nach der Gruppe. Denn im Achtelfinale, da trifft man auf eine Mannschaft aus der Gruppe E und da sind die Namen durchaus prominent. Costa Rica, Serbien, Schweiz und Brasilien.
Vielen Dank. Die Gruppenauslosung zur Fußball-WM 2018 in Russland ist heute über die Bühne gegangen. Deutschland ist in einer Gruppe mit Südkorea, Mexiko und Schweden. Einschätzungen dazu von Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Die Ampel, die steht immer noch auf Rot, nicht auf Grün.
Es gibt keinen Automatismus für die Große Koalition. Wir haben Zeit und wir werden auf dem SPD-Parteitag auch andere Varianten beraten.
Martin Schulz, der Parteivorsitzende der SPD, hat heute Mittag nochmal betont, dass die Parteispitze kein Okay gegeben hat bisher für eine große Koalition. Er hat allerdings auch noch ein paar andere Sachen erklärt, und zwar welche Bedingungen seine Partei stellt, falls es zu einer Zusammenarbeit mit der Union, also zu einer großen Koalition, kommen würde. Und das gucken wir uns mal an mit Paul Vorreiter, unser Korrespondent im Hauptstadtstudio. Paul, Martin Schulz hat ja Forderungen formuliert und ein zentrales Thema dabei für ihn ist Europa. Was fordert er da?
Also eine Forderung ist unter anderem, dass es eine europäische Steuerpolitik geben soll, also eine gemeinsame. Und das Ganze soll etwa helfen, sowas wie Steuerflucht zu vermeiden, etwa nach Irland, wo Unternehmen ja günstigere Steuern zahlen können. Also hier geht es auch so ein bisschen um so klassische sozialdemokratische, ja, Gerechtigkeitsforderungen. Darüber hinaus die Forderung nach einem EU-Finanzminister. Das Ganze könnte man auch als eine Art Antwort auf die Reformvorschläge von Frankreichs Präsident Macron sehen, der ein Eurozonenbudget fordert und einen Eurozonen-Finanzminister. Schulz sagte heute jedenfalls, dass man ja diese Möglichkeiten, die sich jetzt in Paris eröffnen, dass man die nicht unbeantwortet lassen dürfte.
Die Erneuerung Deutschlands, die Modernisierung in vielen Bereichen, die wir brauchen, muss einhergehen mit der Modernisierung Europas. Ohne das wird es ganz sicher keine wie auch immer geartete Unterstützung der SPD für eine zukünftige Bundesregierung geben.
Und dazu kommt, dass sich hier natürlich Martin Schulz auch so ein bisschen in seinem Fach bewegt. Als ehemaliger EU-Parlamentspräsident will er halt, sollte es jetzt zu Gesprächen mit der Union kommen, auch in seinem Kerngebiet brillieren.
Was will er denn mit der SPD innenpolitisch erreichen? Wie hat er sich dazu geäußert?
Naja, also es ist nicht ganz klar, was die SPD innenpolitisch so erreichen möchte. Also da gibt es ja durchaus auch unterschiedliche Stimmen in der Partei. Also was allerdings in den letzten Tagen immer wieder diskutiert wurde, ist ja der Plan der Bürgerversicherung. Also das ist eine Versicherung, in die auch selbstständige Beamte oder zumindest gut verdienende Angestellte mit einzahlen sollen. Martin Schulz, der hat jetzt in einem Spiegel-Interview das Ende einer Zweiklassenmedizin gefordert. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund. Auch Karl Lauterbach, Gesundheitspolitiker, der hat auch erneut hervorgehoben, dass es auf diese Bürgerversicherung ankommt. Allerdings gibt es dann durchaus auch noch andere Themen, die so ein bisschen auf dem Tableau sind. Unter anderem eine bessere Pflege als Kernanliegen. Und es sind auch einige Themen unterwegs, auf die sich eigentlich die GroKo schon geeinigt hatte. Und die sollten jetzt also eine Art vertrauensbildende Maßnahme durchgesetzt werden, sollten Union und SPD nochmal zusammenkommen. SPD-Vize Stegner, der hatte davon gesprochen, etwa das Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit umzusetzen. Also was man hier sieht, ist so ein bisschen die Sozialdemokraten versuchen, Themen zu setzen, ehe es in Gespräche mit der Union geht. Und ja, ähnlich wie es im Vorfeld der vergangenen GroKo-Gespräche damals der Mindestlohn war, geht es halt jetzt eben darum zu sehen, was am Ende quasi diese sozialdemokratische Handschrift sein soll in einer möglichen großen Koalition, über die wir ja eigentlich jetzt noch nicht sprechen können, weil die Gespräche ja ergebnisoffen geführt werden sollen.
Mhm. Gibt es denn schon Reaktionen von der Union aus zu dem, was Martin Schulz gesagt hat?
Also der CDU-Bundesvorstand, der hat ja heute nach den Worten des Bundesgeschäftsführers Schüler in einer Telefonkonferenz erstmal über das Gespräch der Parteivorsitzenden von CDU, CSU, SPD gestern beim Bundespräsidenten beraten. Und man hat sich darauf geeinigt, dass man jetzt ernsthafte Gespräche über die Bildung einer stabilen Bundesregierung führen will. Aber Schüler hielt sich zurück, als es so ums Inhaltliche ging.
Wir sind für uns jedenfalls der Auffassung, dass wir bereit sind, ernsthaft in solche Gespräche einzutreten, und das heißt auch ohne Vorbedingungen.
Also inhaltlich will man sich hier von der SPD jetzt noch zu diesem Zeitpunkt nichts diktieren lassen. Allerdings hat Kanzlerin Merkel ja auch im Vorfeld immer wieder betont, es gelte quasi das Regierungsprogramm von CDU und CSU, und das würde eben eine Grundlage sein für die Gespräche.
Wie geht's denn dann jetzt weiter bei der SPD? Nächste Woche steht ja an der Parteitag, ne?
Genau, also die CDU, die hat es jetzt eigentlich ganz bequem. Die will jetzt erstmal abwarten, was bei den Sozialdemokraten so passiert. Der Plan ist ja der, dass der SPD-Vorstand jetzt nach dem Präsidium am Montag dann eine Empfehlung geben soll für den Bundesparteitag, der dann am Donnerstag beginnt. Und ja, diese Empfehlung wird dann wohl sein, dass ergebnisoffene Gespräche geführt werden. Also solche, die nicht zwangsläufig in eine große Koalition münden. Und Parteichef Schulz, der hatte heute auch unbedingt Gerüchte ausräumen wollen, die besagten, man habe sich eigentlich schon darauf geeinigt, nicht Sondierungen für eine GroKo zu starten.
Die Meldung grünes Licht für GroKo-Verhandlungen kann ich jedenfalls klar dementieren. Sie ist schlicht falsch. Da sie aus Unionskreisen zu stammen scheint, habe ich eben auch mit Frau Merkel darüber telefoniert und ihr gesagt, dass so etwas inakzeptabel ist.
Also schon mal auch so ein bisschen schlechte Stimmung, ehe es mit den Gesprächen losging. Der Bundesparteitag wird dann eben jetzt dann darüber beraten. Die CDU will danach in einer Vorstandssitzung zusammenkommen und das Weitere klären. Also das, was wir jetzt gerade hier auch so ein bisschen sehen, ist, dass die Gespräche über die Bildung einer möglichen Regierung, wie auch immer die dann am Ende aussehen wird, auch so ein wenig an Tempo verlieren. Der CDU-Politiker Mike Moring aus Thüringen, der glaubt jedenfalls, dass es mit der Regierungsbildung, das wird dann wohl bis in den März sich ziehen, wenn es denn dazu kommt. Also viel Geduld, die wir gerade brauchen.
Martin Schulz hat heute erklärt, was er zu Bedingungen machen will. Sollte die SPD tatsächlich mit der Union über eine große Koalition verhandeln? Paul Vorreiter aus unserem Hauptstadtstudio hatte die Infos dazu und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Blauer Lichterglanz, so heißt der traditionelle Weihnachtsmarkt, und zwar in der Potsdamer Innenstadt. Der geht so von der Brandenburger Straße bis runter zum Luisenplatz, also dann in der Nähe vom Schlosspark Sanssouci. Und der Potsdamer Weihnachtsmarkt ist heute wegen eines mutmaßlichen Sprengsatzes evakuiert worden.
Wir haben jetzt hier diesen verdächtigen Körper entschärft. Wir müssen allerdings noch eine Absperrung erhalten, um die polizeilichen Ermittlungsmaßnahmen durchführen zu können. Wir wissen, in diesem Gegenstand befanden sich Nägel. Wir wissen aber nicht, gab es auch einen Sprengstoff in dieser Büchse. Und diese Überprüfungen müssen nunmehr erfolgen. Erst dann kann auch wieder der Weihnachtsmarkt komplett freigegeben werden.
Das ist Karl-Heinz Schröter, der Innenminister von Brandenburg. Zum Glück also konnte dieser Sprengsatz entschärft werden. Pascal Fischer hat jetzt noch weitere Infos dazu für uns hier in Deutschlandfunk Nova. Pascal, was ist passiert? Kann man das schon sagen?
Naja, auf jeden Fall haben Experten der Bundespolizei da eingegriffen und heute diesen Gegenstand unschädlich gemacht. Der lag da in einer Apotheke am Weihnachtsmarkt rum, war da wohl abgegeben worden. Die Polizei nennt das alles eine unkonventionelle Spreng- oder Brandvorrichtung. Das sagt die Polizei meistens, wenn es da eben um Brief-, Paket- oder Rohrbomben geht. Und ja, wie schon eben angedeutet wurde vom Innenminister Brandenburg, man eruiert da noch, ob das jetzt tatsächlich für zündfähig war oder nicht.
Weiß man denn schon, wie dieser Sprengsatz da hingekommen ist?
Ja, wie gesagt, also da wurde wohl was abgegeben. Und ja, der Apotheker, der Mitarbeiter in einer Apotheke, der hat die Polizei dann sofort alarmiert, wer das jetzt war. Noch keine Erkenntnisse darüber. Die Potsdamer Innenstadt ist teilweise abgesperrt worden, also man hat das sehr ernst genommen. Der Weihnachtsmarkt ist evakuiert worden und um 5:30 hat die Polizei dann mitgeteilt, die Entschärfung ist erfolgt.
Das heißt, der Weihnachtsmarkt ist wieder freigegeben? Ist das jetzt vorbei erstmal, oder?
Naja, wie du jetzt auch schon auf Twitter lesen kannst, 6:30 hat die Polizei Brandenburg dann nochmal vermeldet. Aktuell ist noch ein Sprengstoffspürhund im Einsatz und die Polizei bittet da auch nochmal in einem zweiten Tweet die Bevölkerung jetzt nicht rumspekulieren, über diesen gefundenen Gegenstand, denn die Untersuchung, die ist noch gar nicht abgeschlossen.
Der Potsdamer Weihnachtsmarkt ist heute Nachmittag wegen eines mutmaßlichen Sprengsatzes evakuiert worden. Dieser Sprengsatz konnte entschärft werden. Infos dazu von unserem Reporter Pascal Fischer.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Das sieht fast aus wie so ein Stoppschild. Eine weiße Hand auf rotem Hintergrund, darunter in fetten Buchstaben #NoGroKo. Das ist die zentrale Botschaft, verbunden mit einer Petition, und das Ganze prangt eben im Moment unübersehbar auf der Homepage von den Jusos, der Jugendorganisation der SPD. Die ist absolut gegen eine große Koalition. Zusammenarbeit mit der Union, nein, danke. Nur im Moment sieht es ja sogar danach aus, als wenn sich die SPD-Spitze zumindest wieder mit dem Gedanken an eine große Koalition anfreunden kann. Tja. Und nun kämpfen die Jusos da alleine vor sich hin, oder was? Ich habe mal nachgefragt bei Delara Burkhardt, die ist Mitte 20 und sie ist die stellvertretende Bundesvorsitzende der Jusos in der SPD. Delara, du hast vor ein paar Stunden getwittert, Verantwortung für unsere Demokratie heißt No GroKo. Warum seid ihr so absolut gegen die Neuauflage der Großen Koalition?
Weil wir sie für einen katastrophalen Zustand für unsere Demokratie halten. Es ist ja im Endeffekt auch absehbar, dass das in ganz Europa passiert ist, dass rechtspopulistische Parteien so massiv an Zuwachs gewinnen konnten, dass das auch daran liegt, dass die Sozialdemokratie sich in vielen europäischen Ländern in so welchen großen Koalitionen bewegt hat. Für uns ist das halt eine klare Entleerung der politischen Debatte, wenn die großen Volksparteien nur noch konsensfrei erzeugen und eben nicht polarisiert deutlich machen, was in unserer Gesellschaft falsch läuft und da auch unterschiedliche Politikkonzepte vorschlagen. Diese Lücke konnten rechte Parteien halt füllen in ganz Europa und deswegen glauben wir, das muss ein Ende haben. Ja.
Katastrophal, wenn du das so bezeichnest, bedeutet aber auch, dass du der SPD generell überhaupt kein gutes Zeugnis ausstellst für die letzten Jahre.
Nö, das würde ich so nicht sagen. Also wir Jusos waren ja von Anfang an keine Fans von der Großen Koalition und wir haben immer auch gesagt, dass es auf jeden Fall Erfolg gab in der Großen Koalition, wenn wir den Mindestlohn zum Beispiel nehmen. Aber es gab eben auch Dinge, die wir einfach mit der Union nicht gemacht haben oder die wir halt mit der Union falsch gemacht haben, eben weil sie politisch nicht unsere Partner sind. Ich glaube einfach, dass die SPD sich aus diesen Fesseln dann auch irgendwo befreien muss und auch selber wieder schauen muss, was sind unsere eigenen Antworten auf die Probleme unserer Zeit und da sozialdemokratische Politik vorzuschlagen und eben nicht immer nur im Konsens mit der Union zu denken.
Also der Hauptgrund, der euch total auf die Nerven geht, ist, dass ihr findet, da wird Konsenspolitik betrieben.
Ja, genau, weil nämlich so verpasst wurde, Zukunftsfragen zu beantworten. Wir haben in vielen Politikbereichen einfach Stillstand gehabt, weil die Union da keine Kompromisse machen wollte. Wir glauben einfach, dass Politik am besten gemacht wird und die Große Koalition.
Und euer absolutes Nein zur Großen Koalition, daran ändert irgendwie auch nichts, dass sogar der Bundespräsident eben jetzt zu Gesprächen gebeten hat, eben zwischen SPD und der Union?
Er hat zu Gesprächen gebeten, aber er hat niemand gezwungen, jetzt in irgendwelche Große Koalition zu treten. Und dieses Gespräch haben wir angenommen. Und Martin Schulz hat ja auch heute in der Pressekonferenz selber gesagt, dass das kein Automatismus zur Großen Koalition ist, dass mehrere Optionen auf dem Tisch liegen. Und wir als Jusos sind bereit, über alle Optionen zu reden, eben außer der Großen Koalition.
Dann mach doch mal einen Vorschlag. Was wäre denn jetzt die bessere Alternative?
Die bessere Alternative wäre zum Beispiel eine Minderheitenregierung, weil ich glaube, das wäre auch eine spannende Situation, weil es das Parlament viel stärker in den Fokus stellt. Und ich glaube nämlich, das ist auch Teil der Verantwortung, die die SPD tragen muss, dass sie die stärkste Oppositionskraft ist und dieses Feld eben nicht der AfD überlässt. Genau, und die Stärkung der Parlamente in dieser Zeit finde ich gerade vor diesem Hintergrund sehr wichtig.
Wäre aber auch anstrengender, ne? Auch für die SPD.
Natürlich wäre das anstrengender, aber ich meine, es geht halt darum, das Beste an Politik rauszuholen für in den nächsten Jahren. Und das ist ja jetzt nicht etwas, was nur einmal stattfinden wird. Also wir haben eine Pluralisierung des Parteiensystems und wir müssen uns fragen, wie wir da in Zukunft Politik machen. Und ich glaube, die Minderheitenregierung ist halt etwas, was eine unfassbar spannende Chance ist, auch eine Debatte oder einen Diskurs wieder in die politische Landschaft zu holen, der halt polarisiert ist. Und klar ist das Arbeit, aber Demokratie ist halt eben auch Arbeit. Da muss man auch was für tun.
Neuwahlen, seht ihr das als Option für euch?
Neuwahlen sind natürlich eine Option, wenn es eben scheitert, eine Regierung zu bilden. Das ist ja das Prinzip, nachdem es funktioniert. Es ist jetzt nicht die wünschenswerteste Option, also so lange zu wählen, bis einem irgendwie das Ergebnis passt. Aber wenn keine Konstellation zustande kommt, dann muss man da eben drüber reden müssen.
Dalara, jetzt habt ihr ja eure Position. Das ist ja auch schön und gut. Aber wie wollt ihr die denn überhaupt politisch durchsetzen? Das stelle ich mir ziemlich schwierig bis sogar fast unmöglich vor. Liege ich richtig?
Naja, wir haben ja demokratische Prozesse in der Partei. Wir haben den Bundesparteitag ja nächste Woche. Das ist das höchste beschlussfassende Gremium der Partei. Und wir als Jusos haben jetzt schon mobilisiert. Also wir haben ja die Petition, die ihr auch angesprochen habt, die No-GroKo-Petition, die haben wir jetzt im Media gesetzt. Da haben wir auch schon mittlerweile fast 4.000 Unterschriften seit 9 Uhr heute gesammelt. Und das ist halt einfach ja schon mal ein Zeichen dafür, dass es nicht alle Leute hinnehmen. Und wir werden da Druck erzeugen, die Woche über und dann auf dem Bundesparteitag auch klare Vorschläge machen und da natürlich auch gespannt, was der Parteivorstand für einen Vorschlag macht. Wir werden auf jeden Fall mit der Haltung reingehen, dass wir vor diesem Bundesparteitag eine Absage an die Große Koalition senden wollen.
Dalara Burkhardt, stellvertretende Bundesvorsitzende der Jusos, hat uns erklärt, warum aus ihrer Sicht die GroKo keine Option ist, obwohl die SPD sich ja gerade wieder in diese Richtung zu öffnen scheint.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Künstliche Intelligenz, die übernimmt ja immer mehr unsere Aufgaben, ja, die ja auch eigentlich als menschlich gegelten haben vorher. Und dann kommen die Algorithmen eben und die können Tabellen auswerten und Autos fahren und Gesichter erkennen, Emotionen auch und so weiter und so fort. Ja, und auch kreativ werden die Bots jetzt. Die können nämlich Musik komponieren, zum Beispiel für den Belgier Stromae. Ihr wisst schon, à la Rendance, ne? Also Stromae hat jetzt die künstliche Intelligenz genutzt und Pascal Fischer, unser Reporter, kann uns auch sagen, wie. Wie denn?
Der Stromae, der hat an einem neuen Album gesessen, Hello World heißt das, und ein Stück darauf soll eben mit KI produziert worden sein. Es sagt zumindest das schwedische Portal Spotify, wo das Album auch erscheinen wird.
Also KI, künstliche Intelligenz.
Ja, künstliche Intelligenz, okay. Genau. Und zum ersten Mal eben habe ein Mainstream-Musiker mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Musikstücke geschrieben, heißt es da sehr pathetisch. Wie es dann weiter heißt, es ist ein rhythmisches Stück, große Überraschung.
Ja.
Und zwar wurde das gemacht mit Flow Machines.
Und was ist das?
Ja, das ist eben wieder so ein Algorithmus, der bietet dir Harmonien an oder auch gleich Melodien.
Und dann winkt man quasi nur noch das fertige Lied durch, so, oder?
Ja,
was?
Nee, ganz so einfach ist es noch nicht. Du kannst da auch wieder Schritt für Schritt vorgehen. Du kannst alles, was das Programm dir anbietet, auch wieder wegklicken und dann geht das immer so weiter. Singen tut das Ding natürlich auch noch nicht. Das macht beim Track jetzt wohl die kanadische Sängerin Kaiser. Spotify betont dennoch, künstliche Intelligenz in der Musikbranche, das sei jetzt so eine Revolution wie der Synthesizer in den 80ern.
Stromae nutzt künstliche Intelligenz beim Komponieren und eventuell hören wir diesen Song ja auch irgendwann mal hier bei Deutschlandfunk Nova.
Ich wäre gespannt.
Ja, ich auch. Also wenn es rhythmisch ist, ist es schon mal ein gutes Zeichen. Ne?
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
egal wie kalt es draußen ist, egal wie übel die weltpolitische Lage ist, wo überall Krieg ausbricht, zu Hause, auf der Couch, unter der Decke, da kann einem ja nichts passieren. Oder doch? In Bad Breisig, da tagen heute die Katastrophenschützer und die beschäftigen sich mit der Frage, auf welche Katastrophen wir uns eigentlich einstellen müssen und wie gut sind wir da eigentlich aufgestellt, wenn es zum Beispiel zu einem Anschlag kommt, zu einer Sturzflut oder zu einem atomaren Unfall. Unser Reporter Stefan Beuting hat Antworten auf unsere Fragen mitgebracht.
Ukraine-Krise, Terroranschlag, atomarer GAU, Hochwasser. Wow, alles total fiese Vorstellung. Aber der Präsident des Bundesamtes für Katastrophenschutz, Christoph Unger, der hat vor was ganz anderem Bammel.
Im Moment ist es ganz eindeutig das Thema Stromausfall.
Was? Nun Stromausfall?
Ein flächendeckender, langanhaltender Stromausfall führt sehr schnell zu erheblichen negativen Auswirkungen.
Unger sitzt natürlich immer zwischen den Stühlen. Man hört das an der Pause beim Zu.
Führt sehr schnell zu erheblichen negativen Auswirkungen.
Gefahren müssen benannt werden, aber bitte keine Panik, denn Panik hilft dann ja auch nicht weiter. Es geht um realistische Einschätzungen für das Unkalkulierbare.
Also Stromausfall über mehrere Stunden, sogar Tage in einem großen Ballungsraum wäre für uns sozusagen eine sehr anzunehmende Katastrophe.
Natürlich ist die Gefahr nicht neu, aber die Umstände sind andere. Durch die Energiewende hat sich die Versorgungssicherheit geändert.
Weil wir den Wechsel von der Einspeisung von regenerativer Energie und Energie aus großen Kraftwerken haben.
Unsicherheit trifft auf Trägheit. Und auf der anderen Seite sind mittlerweile durch Computer, Handys und Smart Homes auch die letzten Bereiche unseres Lebens von Elektronik durchsetzt. Bis hin zu dem Trend, dass Menschen, die auf künstliche Beatmung angewiesen sind, in WGs oder allein zu Hause wohnen können.
Das ist toll für die Menschen, dass sie dann so leben können. Nicht im Krankenhaus, sondern in einem Heim. Aber auf der anderen Seite hängen sie dann noch mehr am Strom.
Natürlich ist bei uns vieles an Infrastruktur da, aber so ein Plan aller Menschen, deren kurzfristiges Überleben von der Stromversorgung abhängt, den gibt's eben nicht. Das wäre für Unger so ein Beispiel, wo nachgebessert werden könnte, wie auch im Bereich Betreuungsplatz.
Das ist kein fest installierter Betreuungsplatz, sondern die Hilfsorganisationen sind darauf vorbereitet, so wie jetzt beispielsweise bei der Flüchtlingskrise, sehr schnell auch Zeltstädte oder Anlagen aufzubauen. Sie würden in eben nicht zerstörten Gebäuden Schlafplätze einrichten.
Die Bundesländer wollen dafür sorgen, solche Betreuungsplätze für 1% der Bevölkerung vorzuhalten.
Das würde bei Bonn bedeuten, das sind 3000 Menschen, die sozusagen tatsächlich untergebracht, evakuiert und untergebracht werden müssen.
Diese Idee ist nicht neu, die gibt es schon länger. Die NATO empfiehlt auch nicht 1%, sondern 2. Trotzdem ist aber lange Zeit nichts passiert. Hilfreicher Trigger für solche Initiativen, so zynisch das aussieht, sind Katastrophen anderswo. Die Kernschmelze in Fukushima, Erdbeben in Italien, das wirkt. Diese Fälle zeigen allerdings auch, dass der Staat immer nur den kleineren Anteil an einem funktionierenden Katastrophenschutz hat.
Also ganz wichtig ist, dass in der Bevölkerung insgesamt deutlich wird, dass wir uns neuen Gefahren, neuen Herausforderungen gegenübersehen, dass also die Menschen sich selbst ein Stück weit auch darauf einstellen, auch sich selbst vorbereiten.
Die Checkliste für eine Person für 2 Wochen rät mir, 28 Liter Wasser einzulagern, 4,9 Kilogramm Getreide, Kartoffeln, Nudeln, Reis, komm, machen wir 5 draus. Dann soll ich noch Nüsse, Fisch, Milch, Hülsenfrüchte und einen halben Liter Öl einlagern. Dann kommt noch eine riesige Checkliste mit den üblichen Verdächtigen wie Verbandskasten, Decke, Teelichte, Kerzen, Taschenlampe, Dokumentenmappe mit Kopien der wichtigsten Unterlagen, Wassereimer, Kübelspritze, also was habe ich natürlich nicht. Und ehrlich gesagt, das haben doch die wenigsten.
Die Selbsthilfefähigkeit und Selbstschutzfähigkeit der Bevölkerung ist nach unserer Auffassung nicht mehr ausreichend.
Kenntnisse in Sachen Erster Hilfe gehören auch dazu. Vielleicht auch noch Waffen. Bastian Blume, Deutschlands oberster Prepper, hat sogar Vorräte an unterschiedlichen Orten und eine Armbrust für alle Fälle. Paradox, genau diese Leute, die das alles tun, was Unger fordert und sich eben Prepper nennen, mit denen hat er ein Problem.
Also ich denke, eine notwendige, gewissenhafte Vorsorge hat nichts mit den apokalyptischen Vorstellungen von vielen Preppern zu tun, die irgendwie von Alien-Invasionen oder dem anstehenden Weltuntergang ausgehen.
Tja, vielleicht geht das eine aber nicht so gut ohne das andere. Du brauchst schon eine gewisse Grundmotivation, ein paar hundert Euro in Dinge zu investieren, die du vielleicht nie brauchst. Milchprodukte ständig erneuern, Wasser auffrischen. Vielleicht ist die Vorstellung, dass so ein Gasturbinenkraftwerk zu spät anspringt und dadurch eben der Strom ausfällt, nicht so motivierend, lieber Herr Unger. Vielleicht würde die Katastrophenvorsorge ja besser klappen mit ein paar Szenarien, wie zum Beispiel aus The Walking Dead oder der Marsianer. Das könnte funktionieren. Zombie-Geschichten, Weltraum- und Alien-Filme, lieber Herr Unger, das wären dann mächtige Verbündete im Katastrophenschutz.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
In Neuseeland gibt es zwei offizielle Sprachen. Englisch und Te Reo, die Sprache der Maori-Ureinwohner. Jedes neuseeländische Kind muss in der Grundschule Te Reo lernen. Trotzdem wird die Sprache immer weniger gesprochen. Jetzt gibt es Streit darüber, ob in Nachrichten im öffentlich-rechtlichen Radio Begriffe aus der Maori-Sprache benutzt werden sollen oder nicht. Seit etwa 2 Jahren nutzt einer der Nachrichtenmoderatoren, der selbst Maori-Wurzeln hat, Begriffe aus Te Reo im Wetterbericht. Aotearoa zum Beispiel, der Name für Neuseeland. Oder auch die beiden Maori-Begriffe für die Süd- und die Nordinsel. Inzwischen haben das auch andere Journalisten übernommen. Nach Angaben des Senders Radio New Zealand gibt es jeden Tag Protestschreiben. Viele Hörer beklagen sich demnach über Kauderwelsch. Der Sender weist die Kritik zurück und bezeichnet die Benutzung der Maori-Wörter als natürlichen Teil der Arbeit. In Neuseeland leben 4,7 Millionen Menschen, davon sind etwa 600.000 Maori. Von ihnen sprechen nur knapp 130.000 fließend Te Reo. Südafrika hat ein Elefantenproblem. Ja, eigentlich sind Elefanten bedroht. Nur noch rund 350.000 Elefanten hat es 2016 in Afrika gegeben, viel weniger als gedacht. Aber in Südafrika vermehren sie sich so gut, dass sie zur Plage werden. Das liegt daran, dass Südafrika als einziger Staat seine Naturreservate einzäunt und künstliche Wasserstellen anlegt. Das gefällt den Elefanten super. Im Kruger Nationalpark zum Beispiel hat sich ihre Anzahl in den letzten 25 Jahren verdoppelt. Nicht gut für das größte Wildschutzgebiet Südafrikas. Die Elefanten fressen Bäume und Sträucher kahl und entwurzeln sie. Damit zerstören sie den Lebensraum anderer Tiere. Normalerweise wandern Elefanten auf der Suche nach Nahrung und Wasser. Haben sie das permanent zur Verfügung, stellen sie das Wandern ein. Deshalb wurden mittlerweile die Hälfte der künstlichen Wasserlöcher trockengelegt. So konnte das Wachstum der Elefantenpopulation verlangsamt werden. In anderen, kleineren Schutzgebieten machen Tierärzte die Elefantenkühe regelmäßig unfruchtbar mit einer Art Pille. Die perfekte Lösung für das Elefantenproblem haben die Verantwortlichen aber noch nicht gefunden. Ob unser Ohrläppchen angewachsen ist oder nicht, hängt von unseren Vorfahren ab. Das wird laut der gängigen Theorie dominant rezessiv vererbt. Ein Paradebeispiel für das Mendelsche Vererbungsmuster. Heißt, wenn nur ein Elternteil ein freies Ohrläppchen hat, bekommen die Kinder das auch. Angewachsene Ohrläppchen haben Kinder nur dann, wenn beide Eltern die Erbanlage haben. Jetzt haben Forscher festgestellt, es ist mal wieder nicht so einfach wie bisher angenommen. Die Form der Ohrläppchen hängt nämlich nicht nur von einem Gen ab, sondern von 49. Wie diese Gene zusammenarbeiten und welches welche Aufgabe hat, ist noch nicht klar. Das wollen die Forscher jetzt als nächstes herausfinden. Die Wissenschaftler haben die Gendaten von insgesamt 75.000 Menschen ausgewertet.
Deutschlandfunk Nova.
Das wird Donald Trump ganz bestimmt nicht gefallen, denn es erhöht den Druck auf den Präsidenten der USA. Sein früherer Sicherheitsberater Michael Flynn hat sich nämlich schuldig bekannt, das FBI in der Russland-Affäre belogen zu haben. Und deshalb hat die US-Justiz Flynn jetzt angeklagt. Wir wollen mehr dazu wissen und wir sprechen darüber mit unserem Korrespondenten in Washington, Thilo Kössler. Thilo, was heißt das denn, dass Flynn sich schuldig bekennt? Wie ist es zu bewerten?
Also Sonja, erstmal muss ich sagen, dass sich hier wirklich Dramatisches abspielt in den letzten Minuten, Stunden. Es ist wirklich eine ganz dramatische Entwicklung und so wie es aussieht, ist es eine ziemlich entscheidende Zäsur in der Russland-Affäre. Michael Flynn, der ehemalige Sicherheitsberater Donald Trumps im Weißen Haus, hat sich nicht nur für schuldig erklärt. Er hat laut Sonderermittler Robert Mueller auf Anweisung eines sehr hohen Verantwortlichen des Teams des heutigen Präsidenten Donald Trump gehandelt. Die Anklage gegen Michael Flynn ist die vierte Anklage in dieser Affäre in dieser Russland-Affäre. Es ist das zweite Geständnis und es ist die erste belastende Aussage gegen Donald Trump, die nicht nur von einem ehemaligen Mitglied des Wahlkampfteams kommt, sondern von einem Regierungsmitglied. Michael Flynn war als nationaler Sicherheitsberater Mitglied der Regierung des Präsidenten. Worum geht es? Mueller wirft Flynn vor, falsche, fiktive und betrügerische Erklärungen abgegeben zu haben, was seine Kontakte zu russischen Botschafter Kiriak angeht und was die Absichten angeht, die dahinter steckten. Demnach hat Flynn gelogen, als er angab, keine Kontakte zum Botschafter gehabt zu haben. Er hat gelogen, als er abgestritten hat, mit Kiriak über die Sanktionen gesprochen zu haben, die Barack Obama kurz nach der Wahl, aber noch im Amt, gegen Russland wegen der Einmischung in die amerikanische Präsidentschaftswahl verhängt hat. Er hat gelogen, als er abstritt, dass er Kiriak gebeten hat, Russland möge seinerseits auf Sanktionen verzichten. Und er hat gelogen, als er angab, dass er sich nicht an Kiriaks Antwort erinnern könne. Und das alles dreht sich um diesen 29. Dezember des vergangenen Jahres, Sonja. Man muss sich vorstellen, Obama verhängt Sanktionen gegen Russland. Flynn telefoniert mehrfach mit Botschafter Kiriak. Dazwischen hat er Kontakt zum unmittelbaren Umfeld des Präsidenten, der an diesem Tag in Mar-a-Lago war. Und dort wird er angewiesen, Kontakt mit dem russischen Botschafter aufzunehmen. Das ist ein Verstoß gegen den sogenannten Logan Act aus dem Jahre 1799. Demnach darf die neue Regierung keine Nebenaußenpolitik betreiben, solange die scheidende Regierung noch im Amt ist. Das ist strafbar. Und ob es sich wirklich um eine Verschwörung handelt, also ob das Ganze noch ein größeres Ausmaß annimmt, worüber hier bereits diskutiert wird, das wird sich zeigen. Entschuldige, dass ich jetzt ein bisschen ausgeholt habe.
Völlig in Ordnung. Man muss ja auch die Zusammenhänge verstehen. Du sagst jetzt gerade, ob sich da eventuell noch was Größeres draus entwickelt. Das bedeutet, Donald Trump hat jetzt wirklich auch mit Druck zu rechnen. Was bedeutet das denn für ihn?
Wir haben ja immer gesagt, es fehlen noch zwei Dinge. Es fehlt das sogenannte Missing Link, also die Frage, ob das Trump-Team nicht nur Kontakte mit Russland hatte, das ist bekannt, das weiß man, sondern ob es tatsächlich eine aktive Zusammenarbeit gegeben hat, nach dem Motto, guck doch mal, was in den E-Mails von Hillary Clinton steht. Und das Zweite war, es fehlt gewissermaßen die Smoking Gun, also der Nachweis, dass der Präsident, heutige Präsident selbst, aktiv beteiligt gewesen ist. Und so wie es aussieht, scheint sich das jetzt wirklich, dieser Kreis zu schließen. Mueller hat das Gefühl, er könne mit Hilfe der Aussagen von Michael Flynn jetzt tatsächlich direkt in das Zentrum der Macht, direkt zu Donald Trump vorstoßen. Die Anwälte von Flynn haben in der vergangenen Woche bekannt gegeben, dass sie nicht mehr mit den Anwälten von Trump kommunizieren. Das heißt, sie haben die Verbindung gekappt. Das heißt, Michael Flynn hat sich von Donald Trump losgesagt. Er kooperiert mit Sonderermittler Mueller. Er versucht, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen und den seines Sohnes. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Auch er war nämlich im Weißen Haus angestellt. Auch er war ideologisch vorbelastet. Er hatte Kontakt in einschlägige rechtsextreme Kreise. Er ist immer wieder aufgefallen durch ganz furchtbare Fake News und Verbreitung von Verschwörungstheorien. Und natürlich muss Trump Sorge haben, dass Flynn in vollem Umfang auspackt und ihn belastet. Flynn war nicht irgendwer. Er war nationaler Sicherheitsberater. Und wie groß die Angst ist, wird, glaube ich, aus der ersten Reaktion aus dem Weißen Haus schon deutlich. Alles, was Flynn aussage, habe ausschließlich mit Flynn zu tun, hieß es im Weißen Haus, aber nichts mit Donald Trump und dem Weißen Haus. Das ist die übliche Art und Weise, wie Donald Trump und die seinen Nebelkerzen schmeißen.
Jetzt reagiert Donald Trump ja in der Regel immer auf alles sehr schnell über Twitter. Hast du denn den Eindruck, der wird jetzt langsam nervös? Hat er sich schon irgendwie mal gezeigt? Hat er irgendeine Reaktion gezeigt?
Nein, er selber hat noch nicht reagiert. Er hat heute verkünden lassen, dass er am Mittwoch eine Rede halten wolle, wo er Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen wolle. Er hat sich selber noch nicht geäußert und er wird auch noch mit weiteren Vorwürfen heute konfrontiert, Sonja. Die New York Times hat heute eine Geschichte veröffentlicht, wonach Donald Trump den ganzen Sommer über versucht habe, führende republikanische Politiker, inklusive ausgerechnet den Vorsitzenden des Geheimdienstkomitees, davon zu überzeugen, dass sie dafür sorgen sollen, dass Sonderermittler Mueller seine Ermittlungen umgehend einstellt. Das haben nach Recherchen der New York Times ein halbes Dutzend Abgeordnete, Senatoren und Hilfskräfte aus dem entsprechenden Umfeld bestätigt. Das wäre eine weitere Intervention, ein weiterer Beeinflussungsversuch eines laufenden Verfahrens. Und ich habe das Gefühl, dass die Vorwürfe sich einfach jetzt wirklich zu einem kritischen Maße häufen.
Der ehemalige nationale Sicherheitsberater der USA, Michael Flynn, hat sich wegen der Falschaussage zu seinen Russland-Kontakten schuldig bekannt. Damit erhöht sich der Druck auf Donald Trump in der Russland-Affäre. Hintergründe dazu von Thilo Kössler, unser Korrespondent in Washington.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wir sprechen an dieser Stelle mal über die britische Thronfolge. An sich nicht so super spannend für uns hier in Deutschland. Aber wenn man jetzt mal diesen Zusammenhang hört, dann wird es doch wieder interessant. Und zwar hat ein Priester aus dem Vereinigten Königreich sich gewünscht, Prinz George, also der ganz, ganz kleine Mini-Prinz, ja, der ist hoffentlich schwul. So hat sich dieser Priester geäußert. Also der kleine vierjährige Sohn von William und Kate. Pascal Fischer, du kannst uns mehr dazu erzählen. Warum wünscht sich dieser Priester das?
Damit die anglikanische Kirche die Homo-Ehe akzeptiert. Der Vorschlag kommt nämlich von Kelvin Holdsworth, der ist Priester der Episkopalkirche in Schottland, genauer gesagt der St. Mary's Kathedrale von Glasgow. Und dieser Mann ist selbst schwul und auf Twitter hat er geschrieben, alle Engländer sollten dafür beten, dass sich der vierjährige George eines Tages in einen, Zitat, netten jungen Gentleman verliebt.
Also der meint es ernst, ja?
Ja, der meint das ernst. Auch wenn das alles noch 25 Jahre dauern könnte, bis wir dann so eine prunkvolle Hochzeit erleben. Ne? Der wäre dann ja Nummer 3 der britischen Thronfolge und das könne die anglikanische Kirche bestimmt umstimmen.
Also der Priester ist selber schwul, also so eine Aktion im Alleingang oder was?
Ja, nicht unbedingt. Die Scottish Episcopal Church, die hat im Juni dafür gestimmt, dass die Ehe nicht mehr unbedingt nur die Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau ist. Und im Rahmen der Kirche sind schon mehrere homosexuelle Paare getraut worden seitdem. Das ist natürlich bei der anglikanischen Kirche noch nicht so.
Was für Reaktionen gibt es auf diese Äußerung?
Ja, not amused war Gavin Ashenden, ein früherer Kaplan der Queen. Das wäre kein nettes Gebet, sagte der, sondern, Zitat, ein Fluch aus den Märchen und, Zitat, zutiefst unchristlich.
Neue Hoffnung in Großbritannien. Es wäre schön, wenn Prinz George schwul werden würde. Das hat zumindest ein Priester gesagt, der sich gerne einsetzen möchte dafür, dass die Rechte von Homosexuellen ins Bewusstsein der anglikanischen Kirche kommen. Und das gefällt nicht jedem. Infos dazu von Pascal Fischer.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Bitte nicht vergessen, heute ist Welt-AIDS-Tag. Rund 85.000 Menschen leben bei uns in Deutschland mit dem HIV-Virus. Und wenn der nicht behandelt wird mit Medikamenten, dann führt es eben dazu, dass AIDS auch ausbricht. Eine Stunde Liebe Moderator Till Opitz hat zwei Menschen getroffen, die HIV-positiv sind. Till, mit wem hast du gesprochen?
Ja, unter anderem mit Alexandra aus Aachen. Die lebt schon 15 Jahre mit dem Virus. Aber an diesen Moment der Diagnose, da kann sich Alex noch ziemlich genau erinnern.
Die Diagnose war ein Schock für mich damals. Ich hatte einen Hautausschlag, bin zum Hautarzt gegangen, wusste irgendwann nicht weiter, hat alles Mögliche probiert, hat mich an die Uniklinik verwiesen. Irgendwann kam ein Arzt auf die Idee, mir einen HIV-Test anzubieten. Die Ärztin, die mir das mitgeteilt hat, die war auch nicht so informiert. Die hat mir damals auch gesagt, ich habe vielleicht 10, vielleicht 15 Jahre, könntest du nicht genau so sagen.
Tja, damals waren viele Ärzte auch noch unwissend. Mittlerweile lebt Alexandra, wie gesagt, über 15 Jahre mit dem Virus. Ihr geht es gut, sie kann arbeiten, führt ein in Anführungsstrichen normales Leben, dank eben moderner Medikamente.
Wie sieht denn so eine HIV-Therapie heute überhaupt aus?
Also diese Therapie, die besteht aus Tabletten. Es gibt so eine Handvoll verschiedener Wirkstoffe. Meistens werden mehrere Wirkstoffe kombiniert. Und von dieser Kombi hängt dann eben ab, wie viele Tabletten du schlucken musst.
Also wie es jetzt bei mir ist, muss man nur noch eine Tablette am Tag nehmen, die halt eben aus mehreren Wirkstoffen besteht. Man geht halt eben alle 3 Monate zum Arzt und lässt halt seine Blutwerte checken.
Und Alex hat auch so gut wie keine Probleme irgendwie mit Nebenwirkungen. Also man kann sagen, unter guter Betreuung ist eine HIV-Infektion heute genauso handelbar wie andere chronischen Krankheiten, wie zum Beispiel Diabetes oder sowas. Heilbar ist eine HIV-Infektion aber nicht.
Was ist denn mit Ablehnung oder Diskriminierung? Also hat die Alex das erlebt mit ihrer Infektion?
Also privat hat sie da Glück gehabt, da hat sie das nicht erlebt. Sie geht auch, muss man sagen, sehr offen und selbstbewusst mit dem Thema um. Aber im Krankenhaus hat sie das zum Beispiel mal erlebt. Da wurde ihr ein extra Toilettenstuhl ins Zimmer geschoben, damit sie nicht dasselbe Klo wie ihre Zimmernachbarin benutzt. Das war schon ein ziemlich krasser Fall. Oft steckt dahinter aber auch einfach nur Unwissen.
Die meisten Menschen wissen einfach nicht, dass wenn man optimal therapiert ist, dass man halt einfach auch nicht mehr ansteckbar ist für andere. Also und das kann natürlich auch Ängste nehmen. Oder viele wissen auch gar nicht, dass man heutzutage halt eben auch Kinder auf normalem Wege zur Welt bringen kann, wenn man halt eben unter der Nachweisgrenze ist. Also das heißt, wenn man optimal therapiert ist.
Ja, und deshalb geht Alex auch mit ihrer Infektion an die Öffentlichkeit, redet zum Beispiel mit Medien wie mit uns und hat auch schon mal ein Plakat zum Welt-AIDS-Tag ihr Gesicht gegeben.
Wie viele Menschen stecken sich in Deutschland noch neu an mit HIV?
Also das ist recht stabil auf geringem Niveau. Jedes Jahr sind das etwa 3000 Menschen in Deutschland. Bei schwulen und bisexuellen Männern, das ist die Hauptbetroffenengruppe, da geht die Zahl in letzter Zeit zurück. Bei Heterosexuellen steigen die Neuinfektionszahlen wieder an. Die haben sich seit 2010 da fast verdoppelt. Auch unter Drogengebrauchern infizieren sich wieder mehr Leute. Grund sind dann zum Beispiel verschmutzte Drogenbestecke. Und das Robert-Koch-Institut schätzt, dass bei uns in Deutschland 13.000 Menschen gar nichts von ihrer HIV-Infektion wissen, weil sie zum Beispiel noch nie zum Test gegangen sind.
Das war die Redaktionskonferenz für diese Woche. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Pascal Fischer und ich flattern jetzt mal raus in diesen Freitagabend.
Ja, guten Abend.
Und wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Mein Name ist Sonja Meschkat. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.